In Deutschland sagt man die Idee viel. Bedeutet also, man sagt Ladevogel, aber auf Dänisch ist das Ladefugl. Das ist ganz anders. Schöne, schöne Kinderzeit, zwei Brüder. Alles, was man spielen könne, hat wir gespielt. Fußball, so Tennis, Handball. Eine Familie mit ein große, große Konkurrenz gehen und nur gewinnen ist das Wichtigste. Grundsätzlich glaube ich in Dänemark, dass man macht viele, viele Dinge wirklich gut. In diese Sportschule und dann weiter, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Von Jugendspieler zum die erste Liga mit erwachsenen Männern. Aber viel Training hat viel gelehrt und für mich war Handball eigentlich die Weg. Natürlich kenne ich BHC, aber nicht so viel. Das ist so ein Mittelfeld der Mannschaft, wo du denkst, ja, was ist eigentlich der Unterschied mit BHC und HSG Wetzlar? Viel Wald, du weißt nicht, wo du bin, in Solingen oder in Wuppertal oder in Remscheid oder näher Düsseldorf. Du hast gar keine Ahnung, weil alles hängt eigentlich ein bisschen zusammen, finde ich. Was Kaffee bringt als Sozialpunkt, das ist nicht immer geil, so zu Hause fahren und sitzen alleine mit einem Kaffee. Das ist eigentlich schöner, dass du nutzt diese extra 30 Minuten oder eine Stunde nach einem Training oder nach Mittagessen so mit einem Kaffee zu sitzen.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Tom, ich möchte betonen, ich habe extra, bevor ihr gekommen seid, das Reinigungsprogramm der Kaffeemaschine angeschmissen. Ich hoffe, man schmeckt es.
Kaffee. Ganz bestimmt.
So, alles für unseren heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen zum BHC-Podcast der Löwenzeit. Am Montag, den 20. Februar, sind wir da. Zusammen mit Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
Ja, hallo zusammen.
Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist unser Gast. Der stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
Herr Frederik Ladevogel, der Kreisläufer an der BHC.
Herzlich willkommen. Frederik Ladevogel ist bei uns. Damit haben wir nämlich gleich, Tom, ganz elegant die eine Frage geklärt, die wir hatten. Wie spricht man den Nachnamen richtig aus? Es gab unterschiedlichste Interpretationen des Namens Ladevogel.
In Deutschland sagt man die Idee viel. Bedeutet also, man sagt Ladevogel, aber auf Dänisch ist das Ladevogel.
Okay.
So, das ist ganz anders.
Das sollte man den Jungs auf Sky dann auch mal mitteilen, ne? Ladevogel.
Das war okay.
Ja.
Ja. Denn er kommt ja aus Dänemark, ist seit letztem Sommer beim BHC und es wird allerhöchste Zeit, dass wir ihn bei uns haben. Statistik sagt, er hat erstens alle 19 Spiele, die der BHC in dieser Saison bestritten hat, mitgemacht, stand zumindest bei allen Spielen im Kader und ist aktuell mit 66 Toren der erfolgreichste Torschütze im Kader der Löwen. Noch zwei Tore vor Linus Arnesen.
Echt?
Ja.
Ach, nicht schlecht, aber überrascht mich jetzt nicht mit der Performance in letzter Zeit, wenn wir jetzt mal den gestrigen Nachmittag ausklammern, so von allen. Aber ne, sonst war das echt stark.
Wir sagen noch vorneweg, wir haben mit Frederik geklärt, der sehr gut, wie wir schon festgestellt haben im Vorgespräch, inzwischen Deutsch spricht. Wenn er irgendwann zwischendurch einfach mal so aus der Lameng raus ins Englische switcht, feel you free. Wir kriegen das hin.
Super.
Also, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie intensiv wollen wir müssen wir über gestern reden?
Willst du einfach abhaken? Ja, okay. 13 Tore verloren. Fertig. Ja.
17:30 verliert der BHC in Flensburg. Ja, Tom, seien wir ehrlich, wir hatten natürlich vorher schon, naja, ein mittelgutes Gefühl. Aber dass es nochmal so eine Klatsche in Anführungszeichen gibt, hast du es in der Deutlichkeit erwartet?
Nee, das nicht. Also ich habe tatsächlich nicht mit dem Sieg gerechnet, so ehrlich muss man schon sein, auch wenn wir hier natürlich auf Sieg getippt haben. Aber dass es dann einfach so eine Packung wird, vor allem in der ersten Halbzeit 6:18, das war ja wirklich ein Déjà-vu ans Hinspiel. Ich glaube, da hatte man nur 5 Tore, also hat man sich ja offensiv um 1 gesteigert, aber ich glaube, also es ist natürlich eine üble Nummer, vor allem wenn man so die ersten Minuten sich anguckt. Lukas Stutzke geht da zweimal gut durch. Peter Johannessen hat, glaube ich, die ersten beiden Bälle inklusive eines 7 Meters. Das war ja erstmal fürs Gefühl ein ganz guter Start. Und dann ja, macht Flensburg einfach viel richtig und der BRC einfach auch viel falsch. Also technische Fehler, Stürmerfouls, einfache Fahrkarten, wie ich fand. Also einfach Abschlüsse, die jetzt auch nicht besonders zwingend waren. Also da ja, hat einfach wenig funktioniert, speziell eben im Angriff.
Was war für dich nachher so die Erklärung, warum ihr nicht wirklich reingekommen seid in dieses Spiel?
Am Anfang muss ich sagen, wir spielen gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Aber unsere Leistung gestern war überhaupt nicht okay. Das war nicht, was wir wollen und was wir stehen für als Mannschaft und als individuelle Spieler. So das ist voll nicht in Ordnung, was wir gestern haben gemacht. Aber wir müssen natürlich dieses Spiel analysieren und gucken, was können wir verbessern. Und mit einem Spiel wie gestern, denke ich, ja, das ist viele Dinge. Aber man muss also auch aufpassen, dass so ein Spiel nicht geht 100% in den Kopf, weil wir hatten vor diesem Spiel deutlich gut gespielt. Hat gewonnen in Leipzig, in Hannover und dann ja, eine gute Vorbereitung und gewonnen heim gegen Melsungen. So, das ist ein Balance, aber natürlich, wenn so eine Leistung passiert wie gestern, muss man analysieren und auch als individueller Spieler gucken, war das okay. Und ich glaube, die meisten Leute in die Mannschaft war das nicht.
Eine eher ruhige Rückfahrt gestern im Bus vermutlich, bei der wenig gesprochen wurde.
Ja, das war schlimm. Natürlich eine lange Rückfahrt von Flensburg und ja, ich habe auch gedacht, dass ja, ich muss morgen einen Podcast und reden über dieses Spiel und ja, so ist das manchmal.
Gibt schönere Aufgaben. Ja.
Aber man kann es ja, Tom, historisch auch positiv drehen. Eine Niederlage gegen Flensburg ist, wie wir gelernt haben, meist der Auftakt zu einer Siegesserie des BRC.
Naja, das ganze Ding ist ja echt kurios. 14-6 Punkte seit Anfang November. Also und dabei nur zweimal verloren. Und beide Niederlagen waren eben gegen Flensburg. Und beide Male mit 13 Toren Unterschied. Also man kann ja auch so sagen, wenn der BRC verliert, dann eben richtig. Und die ganzen knappen Dinger, da holt man halt irgendwas raus. Also man muss halt nicht alles direkt negativ betrachten. Ja, gegen Flensburg läuft es halt dieses Jahr nicht. Und wenn man jetzt Stuttgart nächsten Sonntag schlägt, ich glaube, dann ist es auch schon wieder vergessen. Es ist halt einfach nur eine Niederlage. Also Flensburg gestern zu besiegen, wäre eh schwer gewesen. Die waren schon gut drauf, auch ohne Jim Gottfriedsson. Und wenn der BRC jetzt gut drauf gewesen wäre, dann hätte er vielleicht mit 4-5 verloren oder sowas, vielleicht auch nur mit 3, aber es wäre trotzdem eine Niederlage gewesen. Die fühlt sich jetzt nicht gut an. Man kann nicht zufrieden sein, aber man muss halt jetzt wieder aufstehen. Und das ist ja auch gelungen, wie du gerade gesagt hast, nach dem letzten Mal.
Manchmal hat Aberglaube auch seine Vorteile. Haken drunter, oder?
Ja, ich würde sagen. Wobei, man kann auch was Positives auch erwähnen. Also Luis Oberursler kam gestern zu seinem Erstligadebüt und hat gut gehalten in der zweiten Halbzeit. Hat er sich richtig reingefuchst in das Spiel, auch ein, zwei Gegenstöße auch gehalten. Ich meine, am Ende waren es 7 Paraden, 33%. Das ist mal ein schöner Einstand für jemanden, der halt noch nie ein Spiel in der Bundesliga gemacht hat. Also für ihn, ja, weiß nicht, ob man sagen kann, netter Nachmittag, aber weil das Ergebnis halt so überhaupt nicht stimmte. Aber für ihn persönlich war es sicher kein schlechter Auftritt. Und dann BHC-Debüt gab es dann noch von Elias Scholtes, haben wir auch noch gar nicht thematisiert. Der kam im Laufe der letzten Woche dann eben vorzeitig schon von den Rhein-Neckar-Löwen hierher. Ja gut, er ist 19 Jahre, er hat versucht, richtig Schwung reinzubringen, war dann auch relativ glücklos in der zweiten Hälfte, hat ein Tor gemacht, aber war zumindest mal ein Aktivposten.
Rudelfunk. Widmen wir uns unserem Gast Frederik. Am 15. April 1996 ist er geboren. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Du musst jetzt nicht beim Tag der Geburt anfangen, aber dass wir zumindest ein bisschen dich kennenlernen können. Wo bist du geboren? Wie bist du groß geworden? Erzähl uns ein bisschen was über Frederik.
Also ich bin geboren in Holstebro in Dänemark. Das ist an die Westseite und ja, auf dem Land, nicht in der Stadt. Ja, so hat, also schöne Kinderzeit, zwei Brüder, ein Junge, ein Alter. Und ja, die ganze Kinderzeit war voll mit Konkurrenz und alles, was man spielen könne, hat wir gespielt, glaube ich. Alles von Fußball zum Tennis, Handball, Schwimmen auch zusammen, alle drei Brüder. So eine Familie mit ein große Konkurrenz gehen und wo nur gewinnen ist das Wichtigste.
Interessant.
Mittelbruder ist aber eine gute Rolle, oder?
Ja, da musst du ein bisschen Diplomat sein. Und ja, und natürlich, ich bin der größte Bruder, also wie sagt man, Size, ja, wie groß ich bin. So, ich habe immer einen physischen Vorteil. Und davor war nicht alles Spiel, aber ich war oft die Favorit da, wenn wir ja, die meisten Spiele gespielt.
Und dann musstest du dir was anhören, wenn du mal verloren hast wahrscheinlich.
Ja, 100%. 100%. Das war, also speziell mein junger Bruder, er ist ein Arschloch, kann man sagen, wenn er hat gewonnen, das war unfassbar.
Ja, da musste man sich am Abend, am Essenstisch abends dann einiges anhören wahrscheinlich. Und auch davor und danach. Und am Morgen.
Bevor wir über dich reden, hat einer deiner Geschwister auch eine sportliche Karriere eingeschlagen?
Nee, also ich hatte natürlich Fußball gespielt bis zum 12, 13, aber das war nie mein Ding. So, das war eigentlich immer Handball. Und wenn Handball gibt, ein bisschen mehr seriös, dann war ich, hat immer, das war nicht immer einfach für mich, aber mit meiner Größe war das natürlich ein Vorteil in Handball, weil das ist ein Kontaktsport und für mich war Handball eigentlich die Weg.
Warum? Was hat dich fasziniert am Handball?
Ich weiß, ich hatte immer so nächste Schritt gemacht und das war von, ja, diese Jahr, wenn ich war 12, 13, kommst du wieder in so eine Sportschule und dann hast du mehr und mehr trainieren und ja, das gibt das natürlich mehr und mehr, wenn du das älter du bist und das war eigentlich ein ganz natürlicher Weg.
Aber trotzdem so ganz, ich meine, viele fangen dann auch an, aber nicht für jeden führt der Weg dann bis in die dänische erste Liga.
Nee, stimmt, aber ja, so ist das. Für mich war das keine große Frage. Ich wollte in die Bundesliga spielen oder in die dänische Liga. Überhaupt nicht. Aber ich hatte gearbeitet und versucht, so weit wie möglich zu anpassen, die Milieu, wo ich war und jetzt bin. Aber das ist mein Weg, glaube ich.
Aber der Weg wird dich ja dann irgendwann von dieser schönen Kindheit auf dem Lande ein bisschen dann auch weiter Richtung Stadt und Co. geführt haben. Oder bist du bis zum Schluss noch zu Hause wohnen geblieben?
Nein. Naja, also man muss natürlich einen Punkt, einen großen Schritt machen. Und für mich war das, wenn ich war in Holstebro als Jugendspieler und die wollen so einen Jugendvertrag machen. Und das war keine Frage für mich, das wollte ich sehr, sehr gerne. Das war mein Traum. So hat das unterschrieben. Für 2 Jahre, aber man muss auch sagen, das ist ein großer Schritt auch in die dänische Liga gehen von Jugendspieler, große Physik, aber zum die erste Liga mit erwachsenen Männern. Das ist schon ein Schritt und das war nicht einfach. Holstebro war an der Seite eine Top-Mannschaft. So, das war eigentlich nur Training und so kleine Minuten in ein paar Spiele. Aber viel Training hat viel gelehrt und dann danach die 2 Jahre musste ich die größte Entscheidung in meiner Karriere machen, also weg von zu Hause und spielen in einer anderen Mannschaft in Skanderborg.
Wie schwer ist der Abschied gefallen zu Hause?
Das ist schwierig, aber man muss auch sagen, das ist ein Schritt, jeder Mensch machen am einen Punkt. Für mich war das, wenn ich war 18 oder 19 und das war eigentlich wie meine Freunde ganz natürlich. Die wollen nur weg von zu Hause, weil die muss studieren. Für mich war das Handball und ja, das ist der Unterschied mit mich und meine Freunde, mit meinen Freunden. Das ist ganz anders, aber grundsätzlich ist das ein normales Leben, glaube ich. Das ist nur ein Profisportlerleben.
Ich habe zu wenig Einblicke, wie das in den einzelnen Ländern läuft. Nimmt man jetzt einen handballspielenden Jugendlichen in Deutschland und einen in Dänemark, hat natürlich, sag ich mal, von den Einwohnerzahlen her, der in Deutschland viel, viel mehr Konkurrenz, um überhaupt bis in die Bundesliga zu kommen. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass in Dänemark, in den skandinavischen Ländern insgesamt, die Nachwuchsförderung besser, konzentrierter passiert, zumindest auch Richtung Handball, als hierzulande, oder?
Das ist auch mein Gefühl. Also und ich bin auch schon ein, zwei Mal gefragt worden, auch von Leuten, die sich ja auch gut im Handball auskennen, die mich gefragt haben, was ich für eine Meinung habe, was die denn genau besser machen. Dänemark war da ein Beispiel. Also wie schaffen die es, 3-mal hintereinander Weltmeister zu werden, wenn sie doch so viel weniger Einwohner haben? Das war so ein bisschen die Kernfrage. Und ich finde, Island ist ja noch fast noch ein krasseres Beispiel. Die haben so viele Einwohner wie Wuppertal. Oder hätten mit dem Kader jetzt mit ein bisschen Glück auch Weltmeister werden können. Also die haben zumindest einen unfassbar guten Kader. Und ich glaube schon, dass es steht und fällt mit Trainern im Nachwuchs. Auch später. Aber Island hat wirklich auch unheimlich viele gute, ausgebildete Trainer. Es ist nur einfach eine These von mir. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, kann ich nicht sagen. Wie siehst du es denn in Dänemark?
Ich finde, dass Dänemark hat das natürlich überragend gut gemacht mit 3 Weltmeisterschaften in Folge. Aber die große Ding ist für mich, dass die jungen Leute da reinkommst in die Mannschaft, hat von Tag 1 so gut gespielt und so gut also einpasst. Erstmal war das Gitzel in die Weltmeisterschaft in Ägypten und die letzte Weltmeisterschaft war das Püttlich und Lukas Jürgensen. Also das ist überragend, wie schnell und wie gut diese junge Menschen kommt rein und spielt wie ja, Nikola Karabatic.
Ja, das ist ja nur die Frage, wie kriegt man das hin, so viele gute Spieler aus dem Nachwuchs rauszukriegen? Weil das sind ja, die du genannt hast, sind ja absolut überragende Spieler.
Grundsätzlich glaube ich in Dänemark, dass man macht viele, viele Dinge wirklich gut. Mit meinem Beispiel war in diese Sportschule und dann weiter, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Und der größte Schritt kommt, wenn du musst deinen ersten Vertrag machen mit einer ersten Ligamannschaft, glaube ich. Und das ist was Vereins halt GOG, Skanderborg, Mostü macht das wirklich, wirklich gut in Jugendmännerhandball in Dänemark. So, das ist nicht die letzte Mal, wir haben gesehen, dass junge Menschen aus Dänemark kommen schnell rein in die nationale Mannschaft, glaube ich.
Ich habe noch eine Vermutung, was Deutschland betrifft, speziell im Fußball, nämlich mich ja weniger auskenne als im Handball auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch da ist es ja so, dass die Individualisten kommen ja alle aus anderen Ländern. Ich glaube, dass das in Deutschland relativ wenig gefördert wird. Also es ist immer dieser Teamgedanke vorne, was ja auch grundsätzlich erstmal ein guter Gedanke ist. Aber man braucht natürlich manchmal auch einfach Leute, die es Heft in die Hand nehmen und auch mal eine Aktion starten, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller ist. Vielleicht auch mal mal egoistisch handeln, ne? Dass Deutschland so einen Spieler dann manchmal eben auch abgeht. Ich glaube, dass das im Fußball der Fall ist. Vielleicht ja auch im Handball. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ist einfach nur auch mal so eine These in den Raum geworfen.
Der Schritt zum Vertrag in Dänemark war der eine. Dann kam der Schritt, wir spulen ein bisschen nach vorne sozusagen, nach Deutschland. Ja. Wie war dein Blick, wie viel wusstest du, wie intensiv hast du deutsche Handball-Bundesliga verfolgt, als es irgendwie hieß, wie lief das? Da ist ein bergischer HC, hat Interesse an dir.
Also erstmal war das immer ein großer Traum für mich, in die Bundesliga zu spielen. Und die Weg des BHC hat das geredet und hat mich gefragt, war so super, super gut. Erstmal war die Geschäftsführer Jörg Förster in Dänemark und wir hatten zusammen gesprochen. Und ich natürlich kenne ich BHC, aber nicht so viel. Das ist so ein mittelfeldige Mannschaft, wo du denkst, ja, was ist eigentlich der Unterschied mit BHC und HSG Wetzlar? Und das wusste ich nicht an der Zeit. So, ich wollte die Verein besser kennen, die Menschen besser kennen. Und natürlich war das auch wichtig, dass man hat ein gutes Gefühl persönlich mit Jörg. Und das hat eigentlich für mich alles geklappt. Und das war keine Frage für mich, soll ich gehen oder nicht gehen. Das war nur, wann war das möglich?
Also das heißt, du warst auch schon sehr gut im Bild. Du hast schon auch in Dänemark die ganze Zeit schon sehr intensiv auch HBL Deutsche Handball-Bundesliga verfolgt.
Ja, 100%. Also reden über Flensburg. So als junger dänischer Mann hast du natürlich immer ein Auge von was passiert in Flensburg und was passiert in die Bundesliga generell, weil das ist die stärkste Liga der Welt und viele, viele Spieler von der dänischen Nationalmannschaft hat da gespielt. Und das ist für jeder junge Spieler in Dänemark ein Traum und ein Ziel, so einmal in die Bundesliga zu spielen.
Gab es eine andere Favoritenmannschaft oder Spieler in der deutschen Bundesliga, die dich besonders begeistert und interessiert haben?
Ich finde das wirklich schön, dass viele Leute von meinem Jahrgang, also spielt hier, also dänische Spieler, aber ich spiele auch jetzt zusammen mit Tim Nordduft, Simon Schöningsen, Tom Korn, Nikolaisen, Noah Bayer, wir sind gleich Jahrgang und hat in Jugendnationalmannschaft gespielt. Das ist eigentlich wirklich Spaß, gucken, welche Spieler von deinem Jahrgang kommt rein in starke Liga oder in Champions League. Das find ich wirklich Spaß.
In Flensburg gibt es, glaube ich, auch eine Tageszeitung, die in dänischer Sprache erscheint. So nah sind die ja dran.
Ja, es wird ja auch in den Schulen in Flensburg wird, ne, auch Dänisch gelernt. Das ist ja wirklich, sag ich mal, du mittlerweile seit die Grenzkontrollen und alles weg sind, da einmal, du fährst die Straße entlang und bist in Dänemark. Ne?
Das ist ja, wirklich, ja, genau. Also die Leute von der Mannschaft haben mich gefragt, wenn wir waren im Hotel in Flensburg, am Samstag, ja, wie weit weg sind wir von Dänemark? Und ich sage, ja, das ist auf die Weg, das ist 5 Minuten von hier. Aber du kannst auch sehen, das ist Norddeutschland und ja, manchmal steht die Einkaufszentrum, das steht auf Købmandsgården auf Dänisch. So, das ist natürlich näher Dänemark und ja, schöne Stadt, muss man sagen.
Das heißt, die meisten Dänen, die dann Bundesliga gucken, die haben dann Flensburg so als Lieblingsteam auch?
Ja, glaube ich. Als Däne finde man, dass Flensburg ist halb dänisch, glaube ich. Das spielen in die Bundesliga, aber ja, natürlich viele dänische Spieler und auch ein paar große dänische Sponsoren.
Jetzt ist es ja so gewesen, du warst in, sag nochmal eben kurz, wie, also Sønderjyske, wie wird denn das gesprochen?
Ja, Sønderjyske.
Sønderjyske, ah doch, richtig, okay. Ja? Also in Sønderjyske hast du ja gespielt, du warst Stammspieler, aber trotzdem, naja, so ein bisschen bist du ja vielleicht unterm Radar geflogen, also Nationalmannschaft war jetzt kein Thema, bei den Männern jedenfalls nicht. Und der BRC hat dich entdeckt und nicht irgendein anderer Verein. Wie ist es denn jetzt? Ich meine, Genugtuung ist das falsche Wort. Aber ich meine, du bist jetzt innerhalb der Hinrunde ja wirklich zu einem echten Fels in der Brandung beim BRC geworden. Also Jamal Naji hat gesagt, du hättest die steilste Entwicklung genommen. Zumindest sinngemäß hat er sowas gesagt im Winter. Ich meine, macht dich das auch stolz? Oder hättest du damit gerechnet?
Nein, das habe ich nicht gerechnet. Aber das macht mir natürlich stolz. Aber das kommt auch mit einer großen Portion Motivation. Ich finde, ich habe ein gutes halbes Jahr gespielt hier am BSC. Aber das gibt auch viele, viele Möglichkeiten für besser zu spielen, finde ich. Beide individuell und als Mannschaft. Und die ersten paar Monate waren nicht so einfach für mich. Muss die Sprache lernen, muss einpassen, muss seine Rolle finden in die Mannschaft. So, ich hoffe und ich glaube, dass ich kann besser Leistung zusammensetzen in die Zukunft.
Na, Sprache lernen hat ja nur 2 Wochen gedauert.
Aber hast du denn das Gefühl, gibt es aus Dänemark Feedback, dass man auch dort mitbekommt, wie gut du dich hier gerade entwickelst?
Ja, natürlich. Das ist der stärkste, als ich gerade gesagt, die stärkste Liga der Welt. So natürlich hat man auch das notiert in Dänemark. Aber das ist eigentlich schade, weil das ist eine Exponierungsfrage mit Sky hier in Deutschland, dass nicht jeder Spiel in die Bundesliga ist am dänischen Fernsehen. So, ich glaube, nicht so viele Leute hat so Mittelmannschaften in der Bundesliga gesehen. Als ich früher hat gesagt, das ist Flensburg, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg. Das ist eigentlich was normale Leute kennen in Dänemark.
Es ist natürlich dann doof, dass ihr ausgerechnet 2-mal mit 13 Toren gegen Flensburg verliert, was dann wahrscheinlich jeder guckt da. Ja. Naja, aber
Wir sollten Dänemark besser kennenlernen. Ja. Mein erster Besuch in Dänemark hat nämlich von Flensburg aus stattgefunden. Der inzwischen verstorbene Schwiegervater von mir hatte ein Boot in der Förde in Flensburg. Du segelst an der Förde los, bist halbe Stunde später in Dänemark dann schon auf dänischem Boden an Land gegangen, weil er genau wusste, wo da der Hotdog-Stand ist.
Na, cool. Ja. In Dänemark, also Wahrnehmung in Dänemark jetzt, klar, hat man gerade angesprochen, die Niederlage in Flensburg, die tun da natürlich jetzt nicht so gut. Aber grundsätzlich, bist du jetzt wieder näher dran an der Nationalmannschaft? Gab es da mal eine Kontaktaufnahme?
Ich war nicht in die 36 Leute Kader für die Weltmeisterschaft. So, ich weiß eigentlich nicht, wie näher ich bin.
Also hat keiner mal mit dir gesprochen?
Nee.
Okay, aber wird ja Zeit. Also finde ich.
Das schauen wir.
Ja, auf jeden Fall wollen wir heute Frederik Langfurt ein bisschen näher kommen, ihn ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben schon was über Vergangenheit erfahren. Du wusstest was über die Handball-Bundesliga. Was war dein Wissen über Solingen, Wuppertal, Remscheid, über das Bergische Land, bevor du hierher gekommen bist?
Nicht so viel. Ich war hier für ein paar Tage, wenn ich halt meinen Vertrag unterschrieben und hat natürlich die Trainingszentrum und die Halle gesehen, aber ich finde das ganz schwierig, wenn du hier bist, erste Mal und fährst in ein Auto und verstehst, wie alles ist zusammensetzen. Weil das gibt viele, viele Hause und ja auch viel Wald, wo du weißt nicht, wo du bin da in Solingen oder in Wuppertal oder in Remscheid oder näher Düsseldorf. Also du hast gar keine Ahnung, weil alles ist hängt eigentlich ein bisschen zusammen, finde ich. So das war schwierig. Und aber mein Eindruck war, wenn ich war hier, das war die Sommer 2021 und habe meinen Vertrag unterschrieben. Das war eigentlich ganz, ganz gut. Also die, ich weiß nicht, ob man kann das sagen mit 2 Tagen hier, aber die Gefühl war gut, dass die Leben war nicht so weit weg von was ich hatte in Dänemark. So, das kommt eigentlich mit ein bisschen Sicherheit für mich.
Hast du dann so ein bisschen Sightseeing gemacht? Wie hast du dir die Region inzwischen schon ein bisschen erarbeitet oder sind es doch immer noch mehr die Wege so Trainingszentrum, Supermarkt, etc.? Hast du schon ein bisschen was kennenlernen können? Wie bist du es angegangen?
Ja, ich versuche in jedem Fall. Natürlich, wenn wir einen Tag frei oder ein paar Tage frei, fahren ich also gerne zum Köln oder Düsseldorf und dann war ich vorletzte Woche in Schlossburg. Mhm. Ja, das ist ein richtig Touristenmagnet.
Absolut.
Aber hier im Winter war das nicht so viel, aber war schön. War wirklich, wirklich schön.
Und wird ja noch schöner, ist gerade große Baustelle, ne? Hast du wahrscheinlich auch gemerkt, stimmt, da passiert ganz, ganz viel. Aber
Baustelle einmal, Solingen?
Schlossburg, er war auf Schlossburg.
Ja, aber ansonsten in Solingen Baustellen.
Ja, ungewöhnlich. Auch, aber ne? Schlossburg wird ja gerade noch mal.
Aber hier, das ist Wasser auf meine Mühlen wegen Schilderwald und so weiter. Ist ja eigentlich alles ausgeschildert, ob man in Solingen ist, Wuppertal oder so. Aber es sind ja höchstens 1000 Verkehrsschilder auf dem Weg nach Hilden aufgestellt. Kann man sich halt nicht alles durchlesen. Ja, war mein politisches Statement.
Absolut. Wer auch immer es verstehen möchte, versteht es.
Ja, kann man drüber nachdenken. So, und jetzt das andere ist, ich habe dich ja mal im Supermarkt tatsächlich getroffen. Du hast mir hinterher gesagt, du wärst ja erstaunt gewesen, wie günstig die Preise sind. Da lacht jetzt der Deutsche an und für sich gerade drüber, weil die Preise halt enorm gestiegen sind. Ist es immer noch günstiger als in Dänemark?
Ja, das ist günstiger, 100%. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich glaube so ein Drittel günstiger in Deutschland als in Dänemark. Und wenn du kommst so direkt von Sommerurlaub in Dänemark und dann pufft das in deinen Augen, wie günstig das war. So, das ist ein Vorteil für Deutschland, nochmal.
Also ein schönes Stück Gouda, 4 Euro.
Wow. Yes. Was würde man jetzt in Dänemark, wenn ich, weiß nicht, irgendwo ins Restaurant, in die Kneipe gehe, was würde ich da für ein Bier zahlen? 10, 7, 8?
Ja, zwischen 8 und 10 Euro, ja, ne? Glaube ich, ja.
Da würdest du aber hier, hättest du Proteste auf der Stelle, würden sich die Bierfans festkleben an der Theke aus Protest.
Bierfans, ja. Ja, kann sein. Ja, ist ja herrlich. Sprit ist auch günstiger hier? Also ja. nicht Alkohol.
Deutlicher, ja.
Ja. Leben wir günstig.
Ist Faxe nicht ein dänisches Bier oder ist es ein schwedisches?
Das ist dänisch.
Dänisch, ne?
Ja, glaube ich.
Hm. Wahrscheinlich ist es dann aber auch so, in Dänemark ist wahrscheinlich der Durchschnittsverdienst höher, ne?
Weil ja, ist das. Natürlich. Aber ja, der keine Frage. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied ist. Aber das ist natürlich anders. Aber als Däne sagt wir immer, dass wir wollen eigentlich, wir sind so Mini-Deutscher. Aber wir wollen auch so separiert von Deutschland, aber die Dinge, wie wir wirklich wollten, ist natürlich ihr Autos und ihr Autobahns. Das wollen jemand in Dänemark haben.
Ja, so Gas geben ist natürlich in Dänemark nicht drin, ne? Und auch nirgendwo eigentlich, außer in Deutschland.
Ja, genau, also unglaublich teuer, wenn du so schnell fährst auf die Straße in Dänemark.
Löwenzeit.
Ich wollte gerade noch einen Schluck Kaffee nehmen, aber meine Tasse ist leer, aber wir haben ja zum Glück den Kaffeewart da. Wir haben schon gehört, Fredrik Langefuth hat das Amt des Kaffeewartes und ich wollte, Tom, wie würdest du es beschreiben? Wir haben Chaba ja auch vorige Woche danach gefragt, der sagte, es gäbe da noch Potenzial. Man wäre noch nicht ganz zufrieden mit der Amtsausführung. Also muss man sagen, Kaffeewart heißt, du bist für die, ihr habt eine Maschine in der Kabine, die du pflegen, hegen musst.
Ja, richtig. Das.
Also man kann sagen, Chaba hat den Kaffee auf, kann man sagen.
Ja, das ist gut. Das ist Raum für Potenzial. Das weiß ich. Aber das ist eigentlich ein ganz schöner Job, finde ich. Weil ich liebe Kaffee und ich bin immer da früh für Training und sitze in die Kabine mit einem Kopf Kaffee. Aber das ist natürlich schade, dass nicht alle in die Mannschaft ist zufrieden mit meiner Leistung als Kaffeewart.
Chaba ist, glaube ich, eher so ein reinlicher Typ. Also vielleicht machst du die Maschine nicht häufig genug sauber.
Ja, kann sein. Aber man muss aufpassen, dass man kann nicht alle Leute in die Mannschaft so mach zufrieden. Man muss versuchen, so weit wie möglich kauft die durchschnittliche Kaffee, weil wenn du kaufst so Expert-Kaffee, dann sagt alle die anderen Nicht-Kaffeetrinker, ja, warum kaufst du so teuer Kaffee, wir trinken gar keinen Kaffee, lalala. So, und die Teil mit die Maschine muss natürlich putzen und alles so, aber ja, das ist notiert von Tjaba.
Okay, aber das heißt, du bist schon Barista im Herzen, also das heißt, du privat begeisterst du dich schon auch für verschiedene Kaffeesorten, Arten, Maschinen oder?
Nicht so viel, das ist eigentlich mehr was Kaffee bringt als Sozialpunkt für mich. Natürlich liebe ich ein schönes Kaffee, aber für mich ist das auf Brasilien oder Kolumbien oder Aschen, das ist eigentlich egal. Das schmeckt gut oder nicht?
Okay.
Aber das ist mehr die Sozialpunkt, mit was Kaffee bringst. Das ist immer ein so Zusammenhalt, dass du kannst sitzen und reden mit ein Kaffee. Das finde ich eigentlich unglaublich geil.
Das ist ja so dieser Social-Aspekt, den auch Raucher hin und wieder ansprechen. Ne? Die können dann nicht aufhören, weil das Rauchen so gesellig war. Ich weiß nicht, ob es das noch ist, wenn man immer in der Kälte steht, aber... Früher auf jeden Fall war, ja.
Ja, ja, die Kombination Kaffee und Kippe hatte schon gewisse soziale Aspekte. Das ist wohl wahr. Was hast du denn ansonsten noch über Fred aus der Mannschaft gehört, Tom?
Ja, ich habe gehört, er pendelt sehr viel zum Flughafen. Und wie du dir das denn leisten kannst, die Parkgebühren, weil im Flughafen ist ja teuer parken und man ist wohl neidisch auf deinen Vertrag hier.
Na, ich war ein paar Mal in Flughafen in Düsseldorf, wenn ich habe Besuch von Dänemark, von Familie und Freunden. Ja, das ist natürlich, wenn du wohnst hier alleine, ist das schön mit Besuch. Und das war mit deiner Frage früher, war das ist auch ein Vorteil mit Solingen, dass eine so große Stadt wie Düsseldorf mit einem richtig guten Flughafen und auch also Köln auch so näher. Das ist ein wirklich plus ein großer Vorteil für einen Mann, wenn du alleine bist, dass du kannst, du hast Möglichkeiten für fahren, wohin du willst, wenn du halt deinen Tag frei.
Der einzige Nachteil in Solingen ist, du brauchst, wenn du 40 Minuten nach Düsseldorf fährst, brauchst du 20 Minuten, um von Solingen bis zur Autobahn zu kommen und dann nochmal 20 Minuten, um nach Düsseldorf zu kommen.
Das ist echt das Üble, ne?
Ja.
Auf sowas Ähnliches, da bezog sich auch gerade eben mein politisches Statement, aber hast du ja nicht verstanden, glaube
ich. Doch, doch, doch. Aber.
Okay.
Ja. Ja, eher für die gute Laune.
Ach so, okay. Gute Laune, ja. Stau!
Und bitte, parken am Flughafen Düsseldorf ist die Hölle, oder? Also wenn man weiß, wo man hin muss, aber ich bin da schon mehrfach verloren gegangen in diesen Riesenparkhäusern.
Ja, also das ist wie ein Labyrinth eigentlich. Also man weiß nicht genau wo und mein erstes paar Mal da war auch ganz chaotisch, aber ja.
Früher gab es einen super Trick am Flughafen Düsseldorf. Wenn du jemanden abgeholt hast, bist du einfach in den Abflug gefahren und hast da rechts gewartet. Und hast dann gesagt, eine Station nach oben im Aufzug und dann kam der raus, hast nichts bezahlt, alles gut. Funktioniert leider nicht mehr.
Nee, alles überwacht.
Ja,
Schranken, Kameras. Schrank,
ja. Da habe ich noch gesagt, Düsseldorf, toller Ort zum Abfliegen. Jetzt habe ich
als die S7 noch in den Flughafen gefahren ist. Ne?
Oh. Ja, wobei, da auch kurzer Einschub. Wir sind letztens geflogen. Hier, wunderbar, als hier der Schnee
Streik
ausbrach.
So,
nee, als der Schnee ausbrach. Streik war auf dem Rückflug. Aber als der Schnee ausbrach, kam wirklich, da lief hier gar nichts. Dann sind wir da mit dem Zug gefahren. Das fand ich überraschend gut, muss ich sagen. Also man fährt ja nicht mehr rein, dann hat man noch so einen kurzen Shuttle dahin und dann kommt aber tatsächlich im Terminal quasi an und da war ich positiv überrascht. Also muss man erstmal hinkriegen, ne? Mich positiv zu überraschen bei sowas. Ja. Okay, zurück zum Thema. Du seist auch ein, also wirklich positiv, sehr geselliger Typ, der auch es nicht eilig hat, nach Hause zu gehen. Also das passt ja auch zum Kaffee. Ne?
Ja, ja. Und das ist ein Ding, wenn du alleine bist, dann musst du auch natürlich die neuen Leute in die Mannschaft lernen und du kannst mit einem Kaffee immer mit alle zusammensitzen und reden, wo kommt ihr aus, was ist der Lieblingsding, welche Fußballmannschaft sind dir interessiert in und alle diese Dinge und das ist eigentlich für mich Ja, man sagt, als Kinder brauchst du so stimulieren. So brauche ich auch als erwachsener Mensch. Das ist nicht immer geil, so zu Hause fahren und sitzen alleine mit einem Kaffee. Das ist eigentlich schöner, dass du nutzt diese extra 30 Minuten oder eine Stunde nach einem Training oder nach Mittagessen so mit einem Kaffee zu sitzen.
Du hast jetzt 2-3 Mal erwähnt, dass du ja alleine lebst. Thorsten ist eigentlich für die Boulevardfragen zuständig, aber bist du auf der Suche?
Ja, also ich habe eine neue Freundin bekommen, aber das ist ganz neu. Ah. Sie wohnt in Dänemark. So das ist eine Distanz-Relationship.
Ja gut, das dauert dann noch, bis sie hier hinzieht.
Hoffentlich.
Aber dann, ja, alles Liebe dafür, dass sich das gut entwickelt bei euch, auch auf die Distanz.
Hast du da noch Nachfragen? Weil da kenne ich mich nicht so aus mit den Fragen in diese Richtung.
Nein, wir haben ja gerade schon gehört, das ist noch alles frisch und muss sich noch entwickeln und dann bohren wir da auch nicht nach. Oder kennen wir sie? Ist sie im Fernsehen? Ist sie dänische Supermodel? Nein.
Er sagt nichts. Ja. Okay, was hat sie eben gesagt? Moment. Also Fußball. Fußball ist Thema häufig. Das kann unangenehm sein. Tim Notdurft, erster FC Köln-Fan. Du bist eher so Premier League, ne?
Ja, ich gucke viel Premier League. Auch ein bisschen dänische Liga, aber man muss sagen, das ist ganz schlecht. So, Premier League ist mein Ding. Ich finde auch die Bundesliga geil, aber wenn du versuchst, die Premier League zu folgen, dann hast du auch genug Spiele in deinem Fernsehen jede Woche. So. Aber ich versuche so weit wie möglich so viel Fußball zu gucken. Und das ist eigentlich für mich Spaß, wenn die Leute in die Mannschaft hat, ja, so eine Mannschaft wie Tim Notdurft hat Köln und Lukas Stutzke mit Bayer Leverkusen. Dann kommt jeder Arno Gunnarsson auch mit Manchester United. Dann kommt jeder rein am Montag in Kabine und Arme hoch oder sag gar nichts.
Aber du spielst nicht hier wie Christopher Rudek irgendwie so ein Simulator.
Oder? Oh doch.
Ja, ich bin dabei in diese, wie heißt das? Ja, Kickbase heißt das. Aber man muss sagen, ich hatte angefangen mit jeder dänische Spieler zu kaufen. Und das hat nicht so gut funktioniert. Das ist eigentlich nur der junge Däne Jesper Lindström auf Frankfurt, hat das gut gespielt diese Saison. Ansonsten ist das eine ganz, ganz schlechte Mannschaft an meinen Kickbase.
Ja, da haben wir nämlich auch den Auftrag, beziehungsweise ich habe den Auftrag, da mal nachzufragen, wie gut das denn läuft bei Kickbase mit den ganzen dänischen Spielern. Du hast es schon beantwortet.
Nicht so gut.
Eher nicht. Ja.
Ich muss 2 kurze Nachfragen stellen. Bitte? Premier League verfolge ich ehrlich gesagt ich nur aus der Ferne. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie lange Jürgen Klopp sich da noch so wohl fühlt. Wie lange läuft das noch? Ich habe das Gefühl, der Hype, dass man ihn so liebt dafür und feiert dafür, ist ein bisschen abgeflacht, oder?
Ja.
Langweilige Frage.
Ja, aber ich glaube, dass was Klopp hat gemacht in Liverpool, braucht er hat Zeit für komm zurück in den richtigen Weg mit Liverpool, 100%.
Man gibt ihm die Zeit, glaubst du?
Ja, glaube ich.
Okay.
Also ich fände Klopp in Leverkusen cool. Will ich nur einmal kurz einwerfen. Das würde den Club auch richtig aufwerten. Und Lukas Stutzke hätte auch gute Laune.
Ich sagte, du, wenn der Rudi Völler da jetzt hier beim DFB fertig ist, der macht das alles wieder selber, wenn das mit Xabi Alonso Olli so läuft. Aber anderes Thema, ich habe es nur tatsächlich auch nur in den Pressemitteilungen verfolgt. Es gibt doch jetzt irgendwie auch so eine Fantasy Leagues und Fantasy Manager der HBL, habe ich gelesen. Ist das richtig?
Ja, tatsächlich. Start 7 heißt das.
Ja.
Und ich habe auch schon erfahren, die Mannschaft ist da auch emsig. Der Trainer ist sogar in der Runde.
Okay.
Und er hat, am Anfang kriegt man so Spieler auch zugelost. Dann hat er Isak Persson und Thomas Babak gezogen. Damit war er ganz zufrieden. Aber was soll er auch anderes sagen? Ja. Bist du auch drin?
Nein, noch nicht. Aber ich, als ich könnte verstanden, dass nochmal Christopher Rudek war. Überragend, wie geil diese neue Stadt 7 war. Ich glaube, er braucht auch so ein bisschen Stimulation mit diesen Fantasy-Spielen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Er ist ganz groß dabei. Er ist auch bei Kickbase oben, oder? Oder ist es immer noch Yannick Fratz?
Ich weiß nicht genau. Aber Yannick und Rudi ist natürlich. Aber ich weiß, also Rudi, er kommt jede Woche. Mit jetzt muss Leute spielen und Spiele zu verkaufen. Also das ist unglaublich, wie viel Zeit er braucht für diese Kickbase.
Ja, das ist halt ein bisschen Profisport, bisschen Familie, Rest. Ja. 80% der Zeit ist halt dann noch offen.
Und Kasse. Und Kasse.
Ja, Kasse ist
wie kommt ihr klar miteinander? Oder?
Ich finde, wir haben eine ganz gute Stimmung zwischen uns. Ich bin der Kaffeewart und ich versuche so, als ich gerade gesagt, so weit wie möglich durchschnittlich Kaffee zu kaufen, dass ich kriege keine Probleme mit die Kassemeister. Ja, man muss immer aufpassen, wie das läuft. Aber ich muss sagen, das ist auch ein großer Unterschied von Dänemark zu hier, dass die Mannschaftskasse ist so ein großes Ding. Das freut mich, das ist wirklich geil, finde ich.
Echt?
Ja, wirklich. Ja,
warum ist das denn gut? Also ich meine,
gut,
da muss man da einzahlen.
Ja, also gut. Das gibt natürlich Regeln in einer Mannschaft. Du kannst nicht spät kommen, du musst die richtige Kleidung haben, la la la. Und das ist gut, dass Leute hast große Respekt für diese Regel. Und wenn das nicht klappt, dann musst du bezahlen, eine Straf. Fair and square. Und da ist kein Reden hier mit, oh, ich denke, oder nein, das war nicht mich, oder ich war nicht so spät. Das ist nur Straf oder nicht Straf, bezahlen.
Tja.
Weiter.
Kein Wunder, dass du dich gut mit Rudi verstehst.
Hast du denn außer Kickbase und Co. noch andere Hobbys, Dinge, die du gerne tust, wenn du wirklich mal Zeit für dich hast, außer Kaffee trinken?
Ich versuche so weit wie möglich, am Anfang war das Deutsch zu lernen und ich hatte in Dänemark ein paar Stunden mit einem Lehrer, so privat, aber man muss sagen, das ist ein großer Unterschied von Deutsch zu lernen in Dänemark und hier jeden Tag reden auf Deutsch. So die ersten paar Monate hatte ich zu Hause wirklich viel Zeit für Lesen, Hören und so generell versuch so weit wie möglich denk auf Deutsch, weil dann kommst du natürlich schneller rein in die Mannschaft und versteht, was ist umgeredet in die Kabine, was sagt die Trainer, alle diese Dinge. So für mich am Anfang war Deutsch zu lernen der Hobby Nummer eins.
Aber der Lehrer muss überragend sein, das können wir schon mal festhalten. Aber jetzt ja, mal ohne Flachs.
Ganz kurz noch Einschub von mir. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wenn du sagst, du bist alleine, du hast dich möglichst viel versucht, Deutsch zu lesen, zu hören, zu tun, ist natürlich eine andere Situation, als wenn du wie einige andere Spieler, Arno und Co., dann noch eine Familie zu Hause hast, wo trotzdem weiterhin auch die Muttersprache gesprochen wird. Wenn du versuchst, wirklich dein komplettes Leben, so gut du kannst, auf die neue Sprache einzurichten, ist das natürlich eine Herausforderung, aber kann enorm helfen.
Denke ich.
Einschub Ende.
Politisches Statement?
Nein.
Okay.
Pädagogisch.
Stimmt. Was ich jetzt interessant dran finde, also ohne Flachs, ich finde es schon außergewöhnlich, wie du Deutsch sprichst. So, und hast du auch schon mal versucht, andere Sprachen zu lernen? Also Dänisch ist klar, ja. So Deutsch. Vielleicht bist du ein absolutes Sprachtalent. Also mit Japanisch kannst du richtig Geld verdienen und Chinesisch oder sowas.
Ich weiß nicht, weil ich hatte, in Dänemark hast du nur natürlich Dänisch und Englisch und dann kommt die Deutsch in dänische Grundschule und so wie hatte ich kein, also vierte Sprache, so ich weiß eigentlich nicht, aber ich hatte zusammen in Dänemark gespielt mit einem jungen Mann aus Frankreich und ich war viel früher am Urlaub in Frankreich, so eigentlich, vielleicht ist Franzose meine nächste Sprache.
Interessant, also mein Schwager, der kann wirklich Sprachen lernen, unfassbar. Also Japanisch spricht er wirklich. Vielleicht bist du auch so drauf. Das ist, finde ich, also auf jeden Fall phenomenal, könnte ich nicht.
Respekt, also ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie wir das ganze Gespräch völlig natürlich und locker mit dir führen können. Hast natürlich auch noch den anderen Vorteil hier in der Region. Ich würde behaupten, wir sprechen hier im Bergischen Land, auch wenn Köln, Düsseldorf alles relativ nah ist, ein relativ gutes Hochdeutsch. Relativ akzentfrei, zumindest im Vergleich zu einigen anderen Regionen. Ne? Also da ist, glaube ich, mancher Flensburger schwieriger zu verstehen als mancher Solinger und Remscheider.
Ja, also das kann ich hören, wenn zum Beispiel ein Leute wie Tim Norduft so richtig Gas gibt auf ein süddeutsche Sprache, dann muss ich wirklich aufmerksam sein, weil das geht schnell und das ist nicht so deutlich für meine Ohren. Ja.
Wir haben auch Worte, die wir hier nicht kennen, teilweise.
Das war eigentlich mein, wenn wir halt Auswärtsspiele in Stuttgart, war wir ja natürlich Abendessen und dann kommt die Kellner und sagt, ich weiß nicht genau was, aber dann hat die Djibril Mbenge gefragt, war das auf Deutsch? Und dann sagt er, ja, aber nicht so gut Deutsch. Und dann sage ich, also kommt er aus wo? Und Djibi sagt nur, ja, ich glaube Süddeutschland. Und das war wirklich schwierig zu verstehen.
Das wäre jetzt ein politisches Statement, wenn ich sagen würde, es gibt Menschen, die deutlich länger in Deutschland leben und deutlich schlechter Deutsch sprechen als Frederik Lanz.
Was heißt wäre denn? Wäre? Hast du doch gesagt. Nicht wäre, hätte.
Hätte.
Also, hätte, wäre. Nee, wäre, also hast.
Ist.
Passiert.
So, mach mir jetzt die Brücke nicht kaputt. Ich hatte diese Frage gestellt. Mit den Dialekten.
Achso, mach.
Mit den Dialekten, um eine Brücke zu bauen zum Ausblick aufs nächste Spiel. Und Frederik ist quasi perfekt drüber gegangen. Möchtest du die Brücke jetzt kaputt machen?
Nee, ich wollte sagen, auch Ausblick aufs nächste Spiel quasi, ich wollte sagen, ich dachte, in Stuttgart hat man das Wort Buzzer neu gelernt. Das habe ich gedacht.
Und das ist kein schwäbisches Wort, aber eine Erinnerung an eben jenen 2. Oktober 2022. Ja, da hat der BHC beim TVB Stuttgart knapp verloren mit einem Tor. Das Buzzer-Drama.
Buzzergate. Aber 15 Sekunden vor Schluss steht es unentschieden. Der BHC gewinnt den Ball. Gastgebertrainer Michael Schweikart haut auf den Buzzer, während der BHC den Ball schon hält und bekommt eine Auszeit für sich, anstatt dass der BHC mindestens den Ball bekommt, wenn nicht die Möglichkeit auf einen 7-Meter zugesprochen bekommt. Das war schon ein Skandal und das war auch definitiv falsch, wie auch die Fernsehaufzeichnungen belegen. Das war auch ein deutlicher zeitlicher Abstand. Also da ist man schon verschaukelt worden, das kann man schon so sagen. Aber der BHC hat es verpasst, Einspruch einzulegen.
Und es verpasst, rechtzeitig in diesem Spiel selbst in Führung zu gehen, dass es gar nicht erst hinten raus so knapp wird.
Man hat es ja vertändelt.
So, was?
Aber
was,
dann auch noch mit dem letzten Stuttgarter Schuss eben den Sieg, also den Gegentreffer kassiert für den Stuttgarter Sieg. Das kommt halt noch als Bonus sozusagen dazu zum Ärgernis.
Was spricht dafür, dass es diesmal jetzt am Sonntag besser läuft für euch im Heimspiel gegen Stuttgart?
Dass wir hoffentlich hast gelernt, ja, nicht nur von den Spielen in Stuttgart, aber auch von dem letzten Spiel hier in Flensburg. Die Spiele in Flensburg muss nicht 100% in unser Kopf gehen. Also wir müssen dieses Gefühl von den Spielen davor mitbringen. Und dann glaube ich, wir hatten natürlich eine gute Chance zu Hause gegen Stuttgart.
Ist ja schon mal gelungen. Also nach Flensburg im Dezember. Ich glaube, direkt danach kam doch das Auswärtsspiel in Leipzig.
Genau.
Und das habt ihr sehr überzeugend gespielt.
Ja, das war wir natürlich sehr zufrieden mit. Das ist genau, was ich meine, dass wir musst weiterarbeiten und also wir musst 100% sein zu Hause gegen Stuttgart, weil wir hat gestern gesehen, was passiert, wenn jemand so spielt auf 58%, dann sind wir eine ganz, ganz schlechte Mannschaft. Und das geht einfach nicht. Und ich könnte sehen, dass Stuttgart auch gestern hat groß verloren gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Wir mussten natürlich aufpassen, aber und mit großem Respekt für Stuttgart, aber so ein Spiel sind wir auch Favorit und mussten wir gewinnen.
Du bist eben gar nicht auf das Wort Buzzer jetzt so angesprungen. Ist das gar nicht mehr so präsent, diese Geschichte?
Das kommt klar in meine Erinnerung, wenn du sagst, so mit diesem Buzzergate, das war absolut Wahnsinn. Was passiert dann? Und ich finde, das war klassisch von die Seite da, dass wir hatten nicht so gut Crunch-Time gespielt. Ich glaube, wir war vorne bis zum Halbzeit mit 5 oder 6 Tor und haben eine richtig geile erste Halbzeit gespielt. Ich finde, dass wir sind in einem ganz anderen so Mentalplatz jetzt, dass wir können in diese Crunch-Time gehen, die letzten 10 Minuten in ein enges Spiel zu Hause und machen eine geile Leistung und hoffentlich können wir auch gewinnen.
Ist denn dieser Revanche-Gedanke so ein bisschen da? Weil das fühlt sich ja jetzt schon mindestens so an, dass man da zumindest mal einen Punkt gebracht wurde.
Ja, klar. Also ich hatte gesagt, zu Hause gegen Stuttgart muss die Bergische HC gewinnen. Und wir hatten früher Probleme in diese Crunch-Time mit, was wollen wir spielen, welche Situationen wollen wir jeden Spieler in. Und ich finde jetzt, mit Linus Arneson in super Spielform, dass er ist immer ein großer Spieler in diese Crunch-Time-Momente für uns. nicht nur mit seinem Tor und seinem Assist, auch mit seinem Kommunizieren und seiner Leadership. Ja, so er ist wirklich wichtig für unser Crunch-Time.
Sagt man übrigens über dich auch, dass man dich in der Kabine, dass man es dir gar nicht zutraut, aber du würdest in der Kabine doch mal häufiger auch mal eine Ansage machen Richtung Mannschaft und würdest dann auch gehört werden.
Ja, glaube ich. Natürlich hat jemand seine Chance für seine Meinung zu sagen, aber das ist auch kein Diskussionsclub und das ist wichtig für die Gefühl und für die Verstehung, glaube ich, für jemanden in die Mannschaft. Das ist ein klarer Kommunikationsweg und natürlich ist die Trainer Nummer eins. Und dann kommt auch Spieler darunter mit Fabian Gutbrot und Linus Arneson mit einer großen Stimme in die Kabine. Das kann, also dann hat jemand sein zwei Ohren.
Aber du auch?
Ja, manchmal. Also ich und Lukas Stutzko und Tom Kohr und Nikolaisen hat natürlich viel mit unserer Abwehr zu tun und das ist auch wichtig, dass wir können unsere Meinung sagen und hoffentlich hört die anderen Leute auch.
Ich glaube, es ist so.
Ja, hoffentlich.
Wie geht's dann aus, Thorsten?
Ich wollte gerade sagen, hier im Podcast kann man nicht nur seine Meinung sagen, sondern auch Tipps loswerden. Wie denn dieses Spiel am Sonntag, 16.05 Uhr, Bergischer HC gegen den TVB Stuttgart ausgeht. Ja, Stuttgart tatsächlich auch gestern mit einer 14-Tore-Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Allerdings insgesamt halt anders als der BRC in einem eher schlechten Lauf. Musste gerade mal zurückscrollen, aber Anfang Dezember war gegen Minden der letzte Sieg für Stuttgart. Seitdem ist da nichts Zählbares für den TVB mehr zusammengekommen. Dein Tipp für das Spiel am Sonntag?
Dann gehen wir mal zu einem richtig BHC-Spiel. 25-22.
Wow, das war wenig Tore.
Ja, Top-Leistung von Peter Johannesson.
Hast du eigentlich schon gezählt, wie viele Tore Chaba bei dem Flensburg-Spiel jetzt daneben lag, insgesamt? Nee. Ich glaube, es waren 30 plus 46 Tore Abweichung hat er. Ja. Das ist ein Rekord.
Ja.
Ja. Also ich denke, gegen Stuttgart BHC, ich glaube, mehr Tore. Also ich denke, es wird mal so eine Schlacht. 30-23, also mal so ein richtiges, wir hauen den Gegner mal aus der Halle. 30-23.
28-25 wäre mein Tipp. Damit, es hat extrem viel Freude gemacht mit dir. Es war sehr spannend, dich kennenzulernen. Danke, dass du da warst für ein wirklich tolles Gespräch. Herzlichen Dank, Fred.
Dankeschön.
Danke, Tom.
Ich danke auch. War schön, mich kennenzulernen. Ja. Alles klar.
Freue mich schon wieder auf neue politische Statements zur Verkehrsplanung.
Und ja, nächste Woche gucken wir mal.
Sehr gerne. Gute Woche allerseits. Danke fürs Reinschalten. Wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.